So. Herrlich. Schön. Lass uns zusammen beten und dann möchte ich heute mit einer neuen Serie anfangen. Herr Jesus, wir danken dir für heute Morgen, Herr. Danke, dieser Tag, den du uns geschenkt hast. Herr, wir wollen uns freuen an diesem Tag. Oh Herr, und wir wollen fröhlich sein, Herr. Herr, mit Dankbarkeit, oh Gott, wollen wir das, was du uns schenkst, empfangen. Danke, Jesus. Herr, danke für dein Wort, das du uns heute Morgen gegeben hast, dass wir in dir bleiben sollen, so wie du in uns bist. Und dass wir viel Frucht bringen werden, wenn wir in dir bleiben. Herr, das wollen wir. Herr, lerne uns, was es bedeutet, in dir zu bleiben. In Jesu Namen. Amen. Okay, das Thema heute, wir sprechen dieses Jahr über himmlische Kultur. Und es geht um die Werte, die Tatsache sind im Himmel und die wir in unser Leben sehen wollen. Wir wollen sehen, dass der Himmel sich auf Erde manifestiert, in alle seine Facetten. Und Jesus hat uns gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. So Gottes Wille ist klar im Himmel. Aber die Frage ist, ist es auch klar hier auf Erden? Und auf einer Seite ist es klar, weil Jesus alles schon vollbracht hat, aber auf die andere Seite muss es sich immer wieder in unser Leben manifestieren. Und deswegen dieses Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich ist jetzt hier, sein Reich ist jetzt hier in uns, unter uns. Und gleichzeitig sagt die Bibel, dass sein Reich kommen wird. Und es ist in dieser Spannung, worin wir eigentlich jetzt leben. Und deswegen beten wir, Herr, so wie es im Himmel ist, die Werte, die im Himmel sind, dass wir sie jetzt schon hier erleben können. Und wir haben über verschiedene Werte gesprochen. Die letzte Kultur oder die letzte Wert, die wir angesprochen haben, war Ehre. Und wie wichtig es ist, in einer Kultur der Ehre zu leben. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist bei dieser Predigtreihe, aber ich habe gemerkt, dass es auch bei mir ans Eingemachte, sagt man, gegangen ist. Also, dass du dich selbst dann wieder erkennst. Wie ist es, können wir andere ehren, wenn es uns schlecht geht und sie gut geht? Oder kommt dann Neid hoch und denken wir, eigentlich hätte das mein Teil sein sollen? Weißt du, die Geschichte von Saul und David, als Saul geehrt wird und die Menschen, das Volk ihm ehren und sagen, der Saul hat Tausende erschlagen. Das war eine Ehre, sie haben ein Loblied gesungen, weil er Krieger war und gesiegt hat. Aber weil das Lied da nicht aufgehört hat und weil das Lied weitergegangen ist und er gesagt hat, oder das Volk gesagt hat, Saul hat sein Tausende erschlagen und dafür Zehntausende. Wir brauchen es ist eine kleine Rechnungsaufgabe, um zu sehen, dass von David viel mehr war. Und das steht in der Bibel, und da ergrimmte Saul. Da war er zornig, da war er sauer. Und er konnte die Ehre, die er in dem Moment empfangen hat, nicht mehr annehmen, weil er neidisch war auf der andere, der mehr Ehre bekommen hat. Und ich denke, dass wir als Gemeinde wirklich in diese Kultur der Ehre miteinander umgehen sollen. Dass wir den Christus in den anderen sehen können. Dass wir das, was Gott in uns getan hat, sehen können. Dass wir durch den Dreck hindurch das Gold finden können. Oft sehen wir nur den Dreck und können das Gold nicht sehen in den anderen. Und dann fällt es uns schwer, einander zu ehren. Aber wenn wir das, was Christus in uns getan hat, sehen können, das Gold, das ist, wonach wir uns ausstrecken. Und diese Wert, diese himmlische Kultur, die möchte ich in mein Leben und in der Oase wirklich tagtäglich sehen. Denn wenn wir dies, wenn wir ihm ehren und wenn wir einander ehren, dann kann Gott viel mehr tun in unserer Mitte. Es ist interessant, dass wenn Gastsprecher von irgendwo kommen, die wir nicht kennen, und sie einen Ruf haben oder dass sie einen Dienst von Gott bekommen haben und Gott sie wirklich gebraucht in diesem Dienst und sie kommen, dann sehen wir, können wir an dieser Person vorbeisehen und wir sehen den Christus in dieser Person und sehen, wie Gott ihn benutzt und können viel einfacher diese Dienst, die Gott ihm gegeben hat, ehren. Und überall, wo so ein Dienst geehrt wird, findet viel mehr statt. Jesus, als Jesus hier auf Erde war und er vorbeiging und die Leute ihm gesehen haben und sie den Dienst gesehen haben, den Gott durch ihn getan hat, dass Gott ihn mit Heiligem Geist gesalbt hat, um die Werke des Teufels zu zerstören, sind die Leute in Scharen hingegangen und haben gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, wenn er nur für mich betet, wenn er nur ein Wort spricht, Herr, sprich nur ein Wort. Weißt du, so, da war so ein Glauben in das, was Gott durch Jesus getan hat. Sie haben das geehrt, was Gott durch Jesus getan hat. Aber dann sehen wir, dass in seiner Geburtsstadt er wenig Wunder tun konnte. Warum? Weil da eine Selbstverständlichkeit war, eine Kennen war. Wir haben letztens darüber gesprochen, so Robi und ich. Und ich habe gesagt, sie haben ihn gekannt. Und dann hat Robi gesagt, nein, sie haben ihn nicht gekannt. Und sie haben gemeint, ihn zu kennen. Und da hat sie recht. Sie haben gemeint, ihn zu kennen. Aber der, wer Jesus eigentlich wirklich war, der Sohn Gottes, das haben sie verpasst. Und dadurch haben sie ihm nicht geehrt und dadurch haben sie wenig empfangen. Manchmal will Gott derjenige, wo du es am wenigsten erwartest, gebrauchen, um dir eine ganz große Offenbarung zu geben. Könnt ihr das glauben? Manchmal will Gott jemanden gebrauchen, von wem du es gar nicht erwartest, um eine ganz große Offenbarung dir zu geben. Ich habe ein Beispiel. Da war in unserer Gemeinde, gab es einen Junge in Lelydorp und er fing gerade an, in die Geistesgaben zu funktionieren, zu wirken. Und ich glaube, das war sein erstes Mal, dass er da wirklich eine Prophetie geäußert hat. Und wir waren so in einem Hauskreissetting. Ist immer in einer Hauskreissetting ist so eine sichere Umgebung, da kann man auch probieren und so. Und dann auf einen Moment steht er auf und er sagt, so spricht der Herr. Ich weiß nicht mehr genau, wie seine Worte waren, aber er äußert ein prophetisches Wort. Und dann höre ich, was er sagt und ich denke, was? Das ist sicherlich nicht von Gott. Und es war, ich war zu jung, um das Ganze zu verstehen oder anzuerkennen. Aber was passierte? Ich habe gedacht, oh ja, der Leiter vom Hauskreis, der muss hingehen und sagen, hallo, nein, halte den Mund, das ist nicht von Gott, weißt du so, da muss doch etwas passieren. Und er hat gar nichts gesagt, er hat einfach weitergemacht. Und er hat aber etwas gesehen, er hat gesehen, dass da eine Gabe ist, aber dass die Gabe noch unreif ist und dass dadurch die Art und Weise, wie es geäußert war, noch nicht das war, was es sein soll. Und vielleicht war auch viel von ihm noch da drin und was auch immer, aber da war etwas. Er hat, so der Leiter konnte zum Glück das Gold sehen und ich habe nur den Dreck gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe gedacht, nachher war ich auch sauer auf der Leiter, weil ich gedacht habe, warum hat er nichts gesagt? Er musste doch etwas sagen und die Bibel, so können wir nicht umgehen mit solchen wichtigen Sachen vom Herrn. Aber ich glaube, es waren 4 oder 5 Monate danach, sind wir im Gottesdienst und dieser Junge steht auf und er spricht ein Wort, ein prophetisches Wort, und dieses Wort hat meine Adresse. Es war für mich und ich wusste es. Aber ich hatte am wenigsten erwartet, dass Gott ihm gebrauchen würde, weil ich gedacht habe, ach, so ich habe doch nur den Dreck gesehen. Und wenn ich in meiner Haltung festgehalten hätte und gesagt habe, ach, er hat mir nichts zu sagen, dann hatte ich die Gabe in ihm nicht ehren können und hatte damit verpasst, was Gott eigentlich mir gegeben hat oder mir geben wollte. Versteht ihr das? Kultur der Ehre. Aber das war letzte Woche. Und heute wollen wir sprechen über das neue Thema, und das ist Gnade und Befähigung. Und ich bin wirklich hin und her, wie ich das am besten, wie heißt das, rüberbringe, weil das doch ein sehr großes Thema ist, auch ein umkämpftes Thema, aber ich versuche es mal. Herr, gib uns Gnade, das richtig auszulegen. Kennt ihr das Lied Amazing Grace? Erstaunliche Gnade. Es ist ein Lied, das ein Mann geschrieben hat, und er beschreibt Gnade, erstaunliche Gnade. Amazing Grace, how sweet the sound. Was für ein schöner Sound, was für ein schöner Klang ist das, dass ein Sünder wie mich gerettet hat. Einmal war ich verloren, aber heute hat Gott mich gefunden. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Und es ist ein Lied, das weltweit bekannt ist und das wirklich etwas über Gnade sagt. Es fängt an mit erstaunliche Gnade, amazing grace. Und Gottes Gnade ist erstaunlich. Und wir leben in einer Zeit, wo viel über Gnade gesprochen wird, und da wird viel diskutiert über Gnade. Und das kommt immer wieder im Zusammenhang mit Gottes Gesetze. Und die Frage, inwieweit Gottes Gnade Gnade ist und inwieweit Gott sauer auf uns ist, wenn wir seine Regeln missachten. Und ich weiß nicht, ob ihr von diesen Begriffen schon gehört habt, aber es gibt eine Aussage, das man nennt Hypergnade oder Ultragnade. Ich persönlich glaube nicht, dass es Hypergnade geben kann, weil Gnade ist Gnade. Aber ich weiß schon, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass Gottes Gnade so groß ist, dass egal was wir tun, egal wie wir leben, ja, ist das, es ist okay. Und ich sage ein Amen dazu. Denn Gottes Gnade ist so, egal wie wir leben, egal was wir tun, Gottes Gnade ist für uns da. Aber wenn ich da einen Punkt setzen würde, dann habe ich das zu kurz, wie heißt das, gesehen. Und das ist ein sehr große Diskussion, sage ich mal, auch hier im Leib Christi, in Gemeinden. Inwieweit ist Gnade Gnade und inwieweit können wir zu weit gehen? Und an dieses Thema will ich mich herantasten. Und dafür brauche ich viel Gnade. In Römer 5, Vers 1 und 2, da steht, da nun wir gerechtfertigt worden sind, aus Glauben zu haben, wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Es geht hier um diese Gedanke, dass wir im Glauben in Jesus Christus Zugang bekommen haben, erhalten haben zu Gnade, in der wir stehen. So eine Gnade, in der wir stehen können. Was ist Gnade? Gnade ist Gottes Liebe wirkend, so aktiv Gottes Liebe wirkend an uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Manche Leute sagen auch unverdiente Gunst oder unverdiente Liebe. So, und unverdient bedeutet, wir sind es nicht wert, ist eine Sache, aber unverdient ist, wir haben nichts dafür getan. Denn alles ist von einer anderen Person getan und das ist Jesus Christus. So, wollen wir die Fülle der Gnade verstehen, dann müssen wir verstehen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Jesus ist für uns gestorben. An unsere Stadt. Eigentlich hätten wir dort hängen sollen. Eigentlich ist der Weg, den wir gehen, als Menschen verloren. In Römer steht, alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Sind Ausnahmen dabei? Nein, alle haben gesündigt. Und alle haben die Ehre oder die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber diese Bibelstelle geht weiter und werden umsonst, unverdient, umsonst gerechtfertigt in Christus. So, um die Fülle der Gnade zu verstehen, müssen wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir einen Blick werfen in das, was er getan hat, und wir die Augen geöffnet bekommen, weil das ist wichtig, unsere Augen sollen geöffnet werden für was Gnade eigentlich ist. Und Gnade ist groß. Gnade ist groß. Und ich denke, dass es falsch ist, wenn wir uns Gnade anschauen, dass wir diese Aber-Aber machen. Weißt du? Ja, Gottes Gnade ist so groß, aber. Weil was wir da tun, ist, wir sagen, dass Gottes Gnade groß ist, aber wenn ein Aber kommt, dann machen wir es wieder klein. Dann machen wir eigentlich, dann nehmen wir wieder etwas weg von eigentlich der Gnade Gottes. Und ich verstehe, warum wir das sagen, weil die Bibel spricht auch darüber. Aber es ist wichtig, dass wir, wenn wir uns eine Wahrheit Gottes anschauen, dass wir uns die Wahrheit anschauen. Ich war vorletzte Woche waren wir auf eine Konferenz, wie heißt das, eine Heilungskonferenz und ich fand es sehr gut. Aber da war eine Sache, was mich ein bisschen irritiert hat und ich habe dann so gefragt, Herr, was ist das? Und dann kam die Gedanke, was es war und ich glaube, dass dieser Gedanke auch für Gnade stimmt. Wir brauchen wenn wir eine Wahrheit, eine große Wahrheit Gottes betonen wollen, brauchen wir nicht eine andere Wahrheit, die auch in Gottes Wort steht, kaputt zu machen. Denn es gibt Wahrheiten, die nebeneinander stehen können und die Spannung sollen wir aushalten. Ich habe oft gesagt, wenn ich jetzt schaue, wir haben zwei Augen als Menschen und wenn wir schauen und ich schaue so, dann kann ich in so irgendwie weit entfernt in den Blickwinkel, da kann ich sehen, was da passiert. Wenn jemand da kommt, aber genau sehen tue ich es nicht. Wenn ich wissen will, was da passiert, dann muss ich mir meinen Kopf drehen. Und dann kann ich genau sehen, dass die Kinder dort, ich sehe keine Kinder, aber ich sehe Decken dort. Ne? So, ich kann das genau sehen. Wenn ich aber gerade ausschaue, sehe ich es nicht. Ich kann aber ein bisschen, so ganz wenig sehen, was da passiert und auch ganz wenig sehen, was da passiert, weil ich gerade ausschaue. Will ich aber genau sehen, dann muss ich mich umdrehen. Aber ihr versteht, was passiert. Wenn ich meinen Kopf drehe, dann sehe ich gar nicht mehr, was da passiert. Und wenn ich meinen Kopf so drehe, dann sehe ich gar nicht mehr, was da passiert. Okay, ich möchte vorschlagen, dass Gottes große Wahrheit so groß ist, dass wir es in unserem Blickwinkel nicht erfassen können. Und so müssen wir, wenn wir eine bestimmte Wahrheit Gottes anschauen wollen, müssen wir es anschauen. Und da brauchen wir keine Arbeit zu tun, weil wenn wir Arbeit tun, dann schauen wir nur nach vorne und sehen eigentlich von beiden Wahrheiten nur wenig. Wir sollen einfach schauen, was Gott da tut. Die Wahrheit über Heilung, heilt Gott heute noch? Amen, er heilt heute noch. Aber nein, kein Aber. Er heilt heute. Punkt. Und ich verstehe, dass die Fragen dann kommen. Ja, aber wie ist es, wenn Leute trotzdem krank werden? Und wie ist es, weißt du? Aber wenn ich eine Wahrheit Gottes anschaue, dann soll ich es völlig anschauen, um das zu empfangen, was Gott mir da geben will. Jesus hat nie im Gleichgewicht gepredigt. Er hat eine Wahrheit verkündet und manchmal hat er eine andere Wahrheit verkündet und dann sieht es für uns so aus, als ob diese zwei Wahrheiten gegeneinander stehen. Nein, er hat aber, wenn er diese Wahrheit verkündet hat, hat er sich völlig darauf konzentriert. Als Beispiel, weil vielleicht denkt ihr, ja, was meine ich? Als Jesus zu den Pharisäern gesprochen hat, dann hat er die Pharisäer angeschaut und er hat genau ihre Herzenseinstellung erkannt. Das waren Leute, die andere gelehrt haben, wie sie leben sollen, aber selbst nicht so gelebt haben, wie sie eigentlich gesagt haben, dass man leben soll. Deswegen sagen wir Pharisäer oder Heuchler. Also sie waren heuchlerisch. Sie haben etwas vorgelebt, oder so, sie haben etwas gesagt, aber selbst es nicht gelebt. Und sie haben sich auf Äußerlichkeiten konzentriert und nicht auf die inneren Werte, worum es eigentlich geht. Und Jesus geht zu diesen Leuten und er ist sehr streng. Ich habe Jesus eigentlich, so wenn ich die Worte Jesus so anschaue, dann sehe ich, dass Jesus nicht überall so streng war. Aber als er da kommt, spricht er eine Wahrheit und er sagt, ihr Atterngebrut oder Atternbrut, so ihr Schlangenkinder. Ja, und was hat er damit gemeint? Kinder des Teufels. So, ihr Kinder des Teufels. Ihr, etwas mit getünchte Gräber oder so. Weißt du, so, ihr, so von außen seid ihr ganz, wie heißt das, weiß, aber innen drin ist alles tot und stinkt. Wie würde es sein, wenn Gott, der gnädige Gott, wenn der gnädige Jesus zu dir kommt und sagt, du bist ganz schön, wie heißt das, du bist ganz schön von außen, aber innen drin stinkt's. Und manche Leute würden sagen, nein, solche Worte sagt Jesus doch nicht. Doch, aber er hat sie gesagt in der richtigen Kontext zu den richtigen Leuten. Dann kommt eine Frau, oder sie bringen eine Frau, und die wollen sie steinigen. Und bei dieser Frau war es klar, dass sie eine Sünderin war. Sie haben sie auf frischen Tat ertappt. Und jetzt sagt Jesus, oh, du von außen schön, aber von innen drin dreckig. Nein, das sagt er nicht. Jesus schaut diese Frau an und er sagt etwas ganz anderes. Er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle, die ihre Sünde da plötzlich klar werden, gehen alle langsam weg, weil sie plötzlich verstehen, ich kann keinen ersten Stein werfen. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes, er sagt, wenn keiner dich gerichtet hat, dann richte ich dich auch nicht. Gehe in Frieden und sündige nicht mehr. So, Jesus, er spricht Wahrheiten an, aber dann, wenn er die Wahrheit für diese Frau bestimmt war, wenn er das zu den Pharisäern gesagt hatte, dann war es fehl am Platz. Weil das mussten die nicht hören. Die mussten eine Botschaft hören, dass ihr Herzenshaltung offenbaren sollte und dass sie zum Umkehr kommen konnten. Diese Frau, die war schon überführt und war, sie brauchte nicht noch überführt zu werden oder verdammt zu werden. Im Gegenteil, und da kommen die gnadevollen Worte Jesu und sie holen sie quasi aus dem Loch heraus, das die Menschen für sie gegraben haben. Und ich kann euch sagen, ich finde es schwierig, wenn ich zum Beispiel predigen soll, um bestimmte Wahrheiten Gottes anzusprechen, weil ich ein gemischtes Publikum vor mich habe. Und manche, die sollen, wenn ich predige über Gnade, und natürlich haben wir alle Gnade empfangen, aber es gibt manche Leute, die, wenn sie die Botschaft von Gnade hören, sie eine Genehmigung finden oder eine Genehmigung suchen, um weiter in ihrer Sünde zu harren. Und dafür ist der Gnade Gottes nicht da. Aber das ist auch der Grund, warum viele Prediger Angst haben, um über Gnade Gottes zu predigen. Weil sie Angst haben, wenn ich zu stark über Gnade spreche, dann werden Leute sagen, ach, dann kann ich einfach in meine Sünde verweilen, dann ist es auch Gott. Ach, Gott liebt mich so, wie ich bin, es ist doch egal, was ich tue. Gott liebt dich, so wie du bist. Das ist wahr. Aber Gottes Gnade ist stark. Und Gottes Gnade soll dazu führen, dass du verstehst, wer du bist. Und wenn du verstehst, wer du bist, dann wird Veränderung kommen in dein Leben. Dann, wenn du wirklich verstanden hast, was Gnade ist, kannst du nicht einfach in deine Sünde harren. Unmöglich. Solange du noch das Gefühl hast, ich kann einfach in meine Sünde harren, es ist egal, dann hast du wirkliche Gnade nicht verstanden. Aber wenn du wirkliche Gnade Gottes verstanden hast, dann wird alle Verdammnis, die über dich gekommen ist, vielleicht über die Jahre, wird wegfallen. Denn Gott liebt dich. Und er hat alles dafür getan, dass du zum Glauben kommen kannst, aber nicht nur zum Glauben kommen kannst, dass du als Christ weiter in Gnade leben kannst. Weil das ist, denke ich, ein Fehler, die wir oft machen. Der Fehler, den wir machen, und ich merke, dass ich meine Predigt überhaupt nicht ganz fertig kriegen werde heute, aber den Fehler, den wir machen, ist, wir fangen mit Gnade an, weil jeder Christ glaubt an Gnade Gottes, aber was wir so ein bisschen lehren ist, du kennst Jesus noch nicht, du hast gelebt wie Sau, du hast dieses und jenes getan, du hast das und so. Komm zu Jesus. Seine Gnade ist da. Er vergibt dir all deine Schuld. Und dann kommen wir und dann werden wir Christ. Amen. Jetzt bist du ein Christ. Wie geht's jetzt weiter? Okay, jetzt sollst du dein Leben ändern. Ja, so das und das und das und das in dein Leben, das darf nicht mehr dabei sein, weil ein echter Christ tut das nicht. Und was wir damit tun, ist, wir fangen in Gnade an und jetzt sind wir Christ und jetzt müssen wir in Werke weiter. Nein, die Bibel sagt, nein. Wir fangen in Gnade an und wir gehen in Gnade weiter. So, wenn wir das Gefühl haben, dass ich jetzt, nachdem ich Christ geworden bin, das und jenes und so tun soll, dann habe ich etwas nicht verstanden über Gnade. Ich glaube, dass Gott, was dieses Thema angeht, wirklich etwas Neues tut in der Welt. Aber immer wenn Gott eine Wahrheit betont, kommt es zu oder kann es zu Exzessen kommen. Als Beispiel, als Gott die Wahrheit, was die Pfingstwahrheit neu betont hat, rund der Jahreswechsel in 1906, glaube ich, oder 1900, bei der Azusa Street Erweckung war diese Wahrheit, dass Gott uns neu erfüllen will mit seinem Geist, dass die Geistesgaben wiederhergestellt werden, kam neu in die Gemeinde hinein. Es war früher schon da, dann war es eine lange Zeit nicht da und dann kam es wieder auf wirklich volle Breite wieder zurück. Und als es zurückkam, dann ist der Pendel quasi richtig die Richtung aufgeschwungen, ne, ausgeschlagen. So, und die ersten Pfingstler, die haben viele Fehler gemacht, viele Fehler gemacht. Sie haben zum Beispiel gelehrt, dass der einzige, so wenn du nicht in Zungen redest, bist du nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist Quatsch. Das sagt die Bibel uns nicht. Sie haben gelehrt, dass wenn du nicht die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, bist du kein Christ. Weil es war so eine starke Wahrheit und sie haben gemerkt, was da passiert. Und jeder, der erfüllt mit dem Heiligen Geist worden ist, der hat merkt, was das tut in einem. Ich weiß, als ich bin mit 14 Jahren bin ich Christ geworden und dann mit 16 hat Gott mich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, es war wieder wie eine Neugeburt. Und ich weiß, dass man nur einmal neu geboren werden kann. Aber es hat so eine Auswirkung, danke, in mein Leben gehabt, dass ich, dass das, weißt du, die Erfahrung, und ich konnte deswegen die falsche Lehre der Pfingstler auch verstehen, dass sie dann so weit gegangen sind, dass sie gesagt haben, du brauchst den Heiligen Geist so sehr, du bist noch nicht mal Christ, wenn du wie heißt das? Du bist noch nicht mal errettet, wenn du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht hast. Nein, das stimmt nicht. Aber und so kann eine Wahrheit, wenn eine Wahrheit betont wird, kann es wirklich an einer Seite, wie heißt das, ausschlagen. Aber Gott bringt es dann irgendwann wieder ins Lot. Und so denke ich auch mit dieser Wahrheit vom Gnade. Lass uns die Freiheit, die Gott uns schenkt, weil ich denke, dass viele Christen so gebunden sind in diese Gedanken von, wenn ich einen Fehler mache, ich bin jetzt Christ und wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann bin ich irgendwie aus der Gnade gefallen, dann bin ich irgendwie nicht mehr in das, was Gott für mich hat. Das ist eine Fokussierung auf Sünde. Und wir sollen uns nicht auf Sünde fokussieren, wir sollen uns auf Gerechtigkeit fokussieren. Auf wer ich bin in Christus. Jesus Christus hat uns, die Bibel sagt in 2. Korinther 5, 21, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Okay, was bedeutet das? Das bedeutet diesen Austausch, worüber ich schon so oft gesprochen habe. Jesus ist für uns Sünde geworden und wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Das bedeutet, wenn ich das wirklich verstehe, was das bedeutet, meine Identität, wer ich bin, ist Gerechtigkeit Gottes. Und Gerechtigkeit Gottes kann kein Sünde sein. Weißt du, entweder wir sind Gerechtigkeit Gottes oder wir sind Sünde. Wir können nicht beide sein. Und das ist, was Gott eigentlich getan hat. Er hat uns in den neuen Bund hinein platziert. Wir können es vergleichen mit einem Vereinswechsel oder mit einem Landeswechsel. Wenn ich in Deutschland lebe, soll ich nach die Gesetze von Deutschland leben. Wenn ich in die Niederlande lebe oder in Südamerika, dann soll ich nach die Gesetze leben. Und ihr wisst, dass manche Gesetze nicht, wie heißt das, gleich sind. So, manche Sachen darf ich hier tun, aber in ein anderes Land kriegst du die Todesstrafe dafür. Und in andere Länder, also und umgekehrt. So, ich soll mich, wenn ich, dann soll ich mich halten an die Gesetze des Landes. Okay, was ist unsere Situation? Wir sind nicht mehr in dem alten Bund, wir sind in dem neuen Bund. Und so soll ich mich nach dem neuen Bund verhalten. Und wenn ich aber zwischen alten und neuen Bund, wie heißt das, hin und her gehe, dann gehe ich zu einem Land und dann zum anderen. Und das kann sein, dass ich, wenn ich mich und dann bin ich in eigentlich keine von beiden richtig drin. Wir können nicht durch das Gesetz Gottes gerechtfertigt werden. Hat das Gesetz seinen Zweck, sein Ziel? Natürlich hat es sein Ziel, natürlich hat es seinen Zweck. Aber das Ziel ist nicht gerecht zu werden. Das haben die Juden vor uns versucht. wir werden in Christus gerechtfertigt, weil durch das, was er für uns getan hat. Und das ist Gnade. Und darin sollen wir leben. Meine Zeit ist vorbei. Für heute, ja. Aber ich möchte, dass wir diese Gedanke, die Lösung der Geschichte ist eigentlich Wandeln im Geist. In Galater, wenn ihr Zeit habt, lies Galater, der Brief Galater, einfach mal durch. Und da wird diese Spannung beschrieben von Gnade und von Gesetz und auch, wie wir diese Aber, die so oft in uns hochkommt, Antwort geben können. Gottes Gnade für dich. Gottes Gnade ist erstaunlich. Gottes Gnade sollen wir anschauen und es annehmen, denn nur durch Gnade sind wir errettet. Nicht durch Werke, nicht durch Eigengerechtigkeit, nicht durch Sachen, die wir selbst tun. Es ist Gottes Gnade, der am Kreuz Golgotha gezeigt hat. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Herr Jesus, ich bitte, dass du uns die Augen öffnest für deine Gnade. Wir brauchen das, Herr. Herr, und ich möchte mein Leben neu richten nach deiner Gnade. Du sagst in Galater, dass wir im Geist angefangen haben und nicht im Fleisch enden sollen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht im Geist anfangen und dann irgendwie im Fleisch weitergehen, denn das ist falsch. Herr, hilf uns, deine Gnade zu verstehen und nicht nur zu verstehen, aber hilf uns, in deine Gnade zu wandeln, Tag für Tag. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.